Wir haben ja gehört, dass der Mann das Haupt ist der Frau. Ich habe es ganz interessant, dass hier Haupt steht und nicht Chefhaupt. Das heißt, er trägt vor Gott für seine Ehe die letzte Verantwortung. Wenn es in der Ehe nicht gut geht, kann er sich nicht anschuldigend an seine Frau wenden, sondern er hat sich auf die Knie zu begeben und die ganze Last auf sich zu nehmen. Er ist das Haupt der Ehe. Und er ist nicht nur das Haupt der Ehe, sondern der Familie. Wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann nimmt er die Last auf sich. Ich habe gemerkt, dass einige dieses Hauptsein total falsch verstehen. Dass sie meinen, sie dürften der Frau ständig befehlen, was sie den ganzen Tag zu machen habe. Also übrigens, ich habe eine selbstständige Frau geheiratet, nur dass ihr das wisst. Also ich gebe dir keine Befehle. Und ich finde das manchmal so schade, weil ein Mann sagt, ich bin Haupt und deshalb habe ich zu befehlen hier in dieser Familie. Das stimmt nicht. Sondern wir haben die Verantwortung vor Gott zu tragen. Das stimmt. Und sonst werden wir oft unsere Frauen wie entmündigen und sagen, jetzt musst du das und das musst du so und so. Das ist nicht richtig vor Gott. Wir haben selbstständige Frauen, wir haben Frauen, die Persönlichkeiten sind und wir wollen sie nicht in ihrer Persönlichkeit antasten, sondern wir wollen sie fördern, dass sie in ihrer Persönlichkeit wachsen kann. Noch etwas, wenn man heiratet, sollte eine Ehe ein Ziel haben. Wir wollen miteinander ein Ziel erreichen. Einige heiraten und dann ergibt sich einfach, der Mann arbeitet, die Frau muss auch arbeiten und so weiter. Und man redet gar nie gemeinsam über die Ziele, die man als Ehe erreichen möchte. Was will ich denn eigentlich erreichen? Ich mag mich noch ganz gut erinnern, als Christine und ich darüber gesprochen haben. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen gemeinsam mithelfen, die Gemeinde Jesu zu bauen. Und als ich in Langenthal Pastor war, hat Christine mir mitgeholfen und hat die Kinderarbeit aufgebaut. Zuletzt hatten wir eine Kinderarbeit, haben wir in der Woche etwa 250 Kinder aus nichtgläubigen Elternhäusern erreicht und etwa 110 Kinder aus gläubigen Elternhäusern. Und viele davon sind zum Glauben an Jesus gekommen von diesen aus ungläubigen Elternhäusern. Und ich mag mich noch gut erinnern, manchmal hatte ich eine Trauung und dann hat der Mann mir unter Tränen Danke gesagt für die Kinderstunden, die wir gehalten haben und gesagt, ich wäre nie zum Glauben gekommen ohne euren Dienst an uns. Und ich möchte euch fragen, welches Ziel habt ihr? Dass ihr gemeinsam sagt, wir wollen hier in dieser Gemeinde vielleicht in der Jungschararbeit etwas bewegen oder in der Jugendarbeit etwas bewegen. Ich habe in der Freien Evangelischen Gemeinde Aarau, wo ich jetzt bin, ich sage euch, ich habe dort junge Ehepaare. Was die bewegen in unserer Gemeinde. Also ich bin zutiefst berührt, was die machen. Warum? Die haben ein Ziel. Sie haben ein Ziel, sie wollen etwas bewegen im Reich Gottes. Und ohne Ziel geht das nach und nach verloren und dann weiß man nicht recht, soll man überhaupt heute jetzt den Gottesdienst besuchen oder nicht und so weiter. Wir brauchen Säulen in unseren Gemeinden, die tragen. Und müsst ja nicht meinen, dass nur alte Menschen Säulen sind. Bei uns in der Gemeinde in Aarau sind junge Menschen Säulen. Tragende Persönlichkeiten. Junge Ehepaare, tragend in unserer Gemeinde. Klare Ziele haben. Und leider ist es so. Und das ist jetzt leider. Und das ist bei jedem Ehepaar leider so, dass ihr ab und zu aneinander schuldig werdet. Das ist nicht eure Absicht, sondern das geschieht einfach. Das, wenn zum Beispiel der Mann eine blöde Frage stellt, oder auf eine blöde Frage gibt es eine blöde Antwort. Und dann ist schon das Feuer im Dach. Und irgendwo plötzlich wird man aneinander schuldig und man tut sich sehr weh. Man kann sich in keinem Bereich so fest wehtun wie in der Ehe. Denn ihr wisst ganz genau, was den anderen verletzt und dann wird das gesagt. Und dann weiß man, jetzt habe ich ihn. So, jetzt ist er getroffen. Und wir würden uns schämen, in der Öffentlichkeit sich gegenseitig Worte zu sagen, wie man sie sich in der Ehe sagt. Und so verletzt man sich gegenseitig. Und ich kann euch sagen, man ist manchmal zutiefst verletzt voneinander. Zutiefst verletzt. Man kann nur noch weinend davonlaufen. Und jetzt, was macht man? Es bleibt gar nichts anderes übrig, als dass wir uns gegenseitig entschuldigen und sagen, hör mal, ich habe dich verletzt, es tut mir ganz, ganz herzlich leid. Kannst du mir vergeben? Und jetzt ist eines zu beachten, wenn wir eine Frau verletzt haben, ich habe ja auch geheiratet, wenn wir eine Frau verletzt haben, braucht sie ein bisschen Zeit, nachdem wir uns entschuldigt haben. Gebt euren Frauen ein bisschen Zeit. Denn sie sind innerlich zutiefst verletzt. Vor allem auch im seelischen Bereich. Früher habe ich gedacht, ich habe mich bei Christine entschuldigt und sie ist tiefgläubig. Und warum sagt sie nicht, dann vergebe ich dir. Sie hat mir gesagt, Armin, lass mir ein bisschen Zeit. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? In der Bibel steht, wenn man sich entschuldigt, dann sagt man, ich vergebe dir und so weiter. Bis ich gemerkt habe, es braucht hier Zeit. Da ist eine Verwundung vorhanden. Sie freut sich darüber, dass ich mich entschuldige. Aber bitte lasst ein bisschen Zeit. Und plötzlich kommt die Frau und sagt so, jetzt habe ich die Kraft, dir zu vergeben. Ist doch wunderbar, dass wir uns entschuldigen. Und das ist immer so, der anfängt, soll sich entschuldigen. Nur, dass ihr das wisst, das ist die Regel. Der anfängt, soll sich entschuldigen. Nur dummerweise weiß man manchmal nicht, wer angefangen hat. Oder das ist, wer soll jetzt das machen? Oder? Der angefangen hat, der entschuldigt sich. Aber es war kein Geheimagent da, der jetzt das klären könnte, wer angefangen hat. Übrigens, die Frau hat sicher nicht angefangen. Und der Mann ganz sicher das Mann nicht. Also das war sie. Und so, ja. Wer soll jetzt beginnen? Das ist das Dumme. Der Mann sagt, ich muss immer beginnen. Die Frau sagt, nein, meistens muss ich beginnen und sagen, es tut mir leid. Also jetzt sicher nicht. Die Bibel hat das wunderbar gelöst, das Problem. Der Mann ist das Haupt der Ehe. Und die Ehe ist jetzt gestürzt, die liegt jetzt am Boden. Und wisst ihr, wenn der Körper gestürzt ist, welches Organ zuerst ans Aufstehen denkt? Der Kopf. Das ist doch klar. Und weil der Mann das Haupt ist der Ehe, nimmt er die ganze Last der Ehe jetzt auf sich und geht auf die Frau zu und entschuldigt sich. Und sagt nicht, ich kann ja warten, oder? Ich bin ja schließlich und am Ende, wir können hier schon warten. Nein, er nimmt die Schuld der Ehe auf sich und entschuldigt sich. Ich finde es ganz entscheidend, dass wir alles diese Spannungen zwischen uns bereinigen und vor allem vor dem Einschlafen. Bitte schläft nicht ein, bevor zwischen euch alles bereinigt ist. Mag mich noch gut erinnern, das war am Hochzeitsabend, sind Christine und ich auf der Bettkante gesessen, haben uns angestrahlt und dann haben wir uns die Hand gegeben und gesagt, wir werden nie einschlafen, ohne dass zwischen uns alles bereinigt ist. Haben uns dann liebend umarmt. Ju, das war schön. Ja. Es war so, aber dieses Mal war ich wirklich nicht schuld, nur dass ihr das wisst. Und dann war 11 Uhr. Ich konnte ja warten und ich bin ja Berner, ich bin etwas langsam und so. Da, man kann ja warten. 12 Uhr war, ich hörte, Christine schläft auch nicht, die hat so tief geatmet. Ja, bis mir in den Sinn kam um 1 Uhr, dass ich die Last auf mich nehmen sollte und dass wir einander versprochen haben, nie einzuschlafen, ohne dass zwischen uns alles bereinigt ist. Bis 1 Uhr, soweit habe ich es nachher nie mehr kommen lassen. Also, aber dort habe ich gemerkt, wie das manchmal ein Kampf ist. Unerhört ein Kampf. Und was da einem alles durch den Kopf geht, was da einem alles in den Sinn kommt. Und wie das mit einem, also ich habe tief geatmet und so, mein Herz, der Puls war voll drauf. Also, und alles nur wegen der Spannung zwischen uns. Und jetzt kenne ich Leute, die die Dinge nicht bereinigen. Wie wollen die sich jetzt begegnen am Morgen? Da muss der Mann etwas früher aufstehen, damit er ja der Frau nicht begegnet, oder die Frau muss früher aufstehen, dass sie ja. Und dann sagt man sich nicht guten Tag, man sagt nur bäh. Das ist alles, was man noch sagen kann und so. Also das ist also obermühsam. Also warum? Man hat die Dinge nicht bereinigt. Bitte macht nicht so, dass die Last eines Tages in den nächsten Tag hineinkommt. Das ist enorm mühsam, wenn die Last der Ehe in den nächsten Tag hineinkommt und die Schatten schon in diesen Tag hineinwirft. Ich kenne leider Ehepaare, die solche Spannungen als Bagatellen abtun und sich nicht entschuldigen, sich nicht die Dinge nicht bereinigen und sagen, ach, mach doch nicht aus einer Mücke einen Elefant. Und ich muss euch Folgendes sagen, ihr könnt euch das ja vorstellen, da dieser Saal. Und jedes Mal, wenn man eine Sache nicht bereinigt, ist das wie ein Bachstein, den man einfach da mitten hineintut. Nehmen wir mal an, ihr bereinigt 20 Dinge nicht im Jahr. Das sind in 10 Jahren 200 Dinge, die unbereinigt zwischen euch sind. Und einige vergessen dann auf Kopfhöhe ein Fenster einzubauen, wenn die Mauer so hoch geworden ist. Und deshalb müssen sie immer miteinander schreien, oder? Ist ja ganz klar. Zwischen ihnen ist eine Mauer. Und ich möchte euch mal fragen, ist zwischen euch auch eine Mauer entstanden? Eine Mauer von unbereinigten Dingen. Wenn ihr die nicht wissen solltet, fragt eure Frau. Die weiß das schon. Die weiß ganz genau, was für unbereinigte Dinge hier zwischen euch sind. Und noch etwas, das wissen auch die Kinder. Die Kinder wissen das ganz genau, dass zwischen Vater und Mutter Spannungen sind, die nicht bereinigt sind. Wie mir einmal ein Teenager gesagt hat, ich habe ihn gefragt, du, warum willst du dich nicht für Jesus entscheiden? Wo liegt der Grund in deinem Leben? Hat er gesagt, hören Sie mal, mein Vater ist etwas Höheres in der Gemeinde. Aber zu Hause hat er eine Riesenspannung mit meiner Mutter. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Heuchelei, was er macht in der Gemeinde. Und mit dem habe ich nichts zu tun. Das hat mich tief erschüttert. Kinder spüren die Spannungen zwischen den Eltern. Die spüren das ganz genau. Und ich habe einen Wunsch. Wenn diese Mauer da sein sollte in eurem Leben, reißt sie heute Abend nieder. Einfach geht nicht ins Bett, bis alles zwischen euch bereinigt ist, bis ihr wisst, es ist alles in Ordnung zwischen uns. Wir haben mal alles aussprechen können. Eigentlich sollte es so sein, wie zwischen Christine und mir. Es ist zwischen uns alles bereinigt. Und immer, wenn wir wieder zusammenknallen, ist das erste Mal. Also nicht das erste, aber es ist alles bereinigt. Wir müssen nur diese Sache bereinigen. Alles andere ist bereinigt. Und bei einigen ist das 100. Mal. Und alles andere ist nicht bereinigt. Dann gibt es das 101. Mal, 102. Mal und so weiter. Und dann staunt man, dass man sich auseinanderlebt in der Ehe. Dass man immer weniger Liebe füreinander empfindet. Dass man es schwer findet, in der Ehe miteinander das Leben zu gestalten. Ich muss sagen, das ist doch ganz klar. Es sind hier Spannungen da, die das Leben derart erschweren, dass man kaum mehr miteinander das Leben gestalten kann. Redet doch heute Abend ganz offen miteinander, bevor ihr ins Bett geht, und bereinigt alles, damit ihr sagen könnt, wenn wir einschlafen, zwischen uns ist alles bereinigt. Ich habe erlebt, bei solchen Vorträgen, dass das Ehepaare gemacht haben. Die waren nachher wie neu. Die haben wunderbare Dinge erlebt. Gesagt, wir haben neu uns verliebt ineinander. Wir haben neue Liebe gefangen füreinander. Es war nichts mehr da, das als Spannung zwischen uns irgendwie unsere Beziehung hindern konnte. Wisst ihr, die unbereinigten Dinge kommen uns immer in den Sinn, wenn das nächste Mal so etwas passiert. Da sagen wir, genau das war schon 2 Wochen auch schon so. Und das war vor 2 Jahren schon so. Und nie hat er sich entschuldigt. Nie hat er gesagt, es tut ihm leid. Es ist unbereinigt zwischen uns. Damit wir Kraft haben, eine Ehe zu gestalten, so wie ich es eben ausgeführt habe, wo wir einander mit Liebe begegnen, wo wir Zuneigung einander zeigen, wo wir alles bereinigen, das zwischen uns ist, brauchen wir unbedingt eine Ausrichtung auf Jesus. Und darf ich euch bitten als Ehepaare, dass ihr diese Ausrichtung auf Jesus pflegt, so dass ihr jeden Tag eine Zeit habt, wo ihr miteinander betet. Nehmt euch Zeit zum gemeinsamen Gebet. Mir ist gleich wann, das ist eure Sache. Aber bitte macht es im Tagesablauf so, dass ihr eine Zeit habt, in der ihr miteinander beten könnt. Denn miteinander beten geht so, also wird ja Ehe, das ist ja H, also E, ein E, das ist er und dann kommt H, der Herr, und dann E ist die Frau. Und in der Mitte ist ja immer das H, Herr, er ist der Herr. Und immer wenn wir zusammen beten, nimmt Jesus unsere Hände und legt sie vertieft ineinander. Wir brauchen das gemeinsame Gebet. Und weil ja die Frauen frömmer sind als die Männer, ist es nicht gut, wenn die Frau immer sagen muss am Abend vor dem Einschlafen, du, wir haben heute noch nicht zusammen gebetet. Das sollte der Mann sagen. Der Mann ist das Haupt der Ehe. Er sagt, jetzt beten wir noch zusammen. Und bitte betet nicht so, dass der andere schon schläft, während der andere noch betet. Also einige machen das leider schon im Bett und dann schläft er während des Betens ein und sagt Amen erst am Morgen. Also das ist ja furchtbar. Also das meine ich natürlich nicht. Also bitte normal beten zusammen. Nicht, ihr wisst, wie der Ehealltag ist. Der ist ganz gewöhnlich. Ja, das kann man gar nicht gewöhnlich genug beschreiben. Und jetzt nehmt euch in diesem gewöhnlichen Ehealltag eine Zeit, wo ihr füreinander betet. Und jetzt bei diesem Gebet ist etwas ganz entscheidend. Betet immer für den Ehepartner zuerst. Betet für euren Ehepartner. Liebe Frauen, betet für euren Mann. Liebe Männer, betet für eure Frau. Das ist immer zuerst. Und wenn ihr Anliegen kennt von eurer Frau, bringt sie doch vor den Thron Gottes. Bitte betet füreinander. Wir haben das dringend nötig. Und dann betet für eure Kinder. Und dann betet für eure Eltern, wenn sie noch leben dürfen. Und vor allem betet hier für diese Gemeinde. Was ich brauche, sind betende Ehepaare für die Gemeinde. Ich muss sagen, wenn wir betende Ehepaare bekommen bei uns in der Gemeinde, werden wir sprunghaft wachsen. Warum? Weil betende Ehepaare da sind. Denn wo 2 oder 3 eins werden, worum sie bitten, das soll ihnen werden. Wir haben heute leider wenig betende Ehepaare. Man weiß das ganz genau. Damals, als ihr getraut wurdet, die Hochzeit erlebt habt, habt ihr genau gewusst, wir sollten jeden Tag zusammen beten. Es ist etwas ganz anderes, das zu praktizieren, als es zu wissen. Bitte schlaft nicht ein, bevor ihr zusammen gebetet habt. Bevor ihr vor Gottes Thron gekommen seid. Und ich muss euch sagen, das gemeinsame Gebet führt euch am tiefsten zusammen. Es gibt nichts, das euch mehr verbindet als das gemeinsame Gebet. Weil immer zwischen euch, wenn ihr betet, der Herr steht. Und er berührt den anderen Ehepartner, während ihr für ihn betet. Und er berührt den anderen Ehepartner, während ihr für ihn betet. Ich habe erlebt, wie Ehepaare geheilt wurden, nachdem sie gelernt haben, miteinander zu beten. Und bitte bestraft euch nicht gegenseitig und sagt, heute warst du derart unmöglich, mit dir bete ich nicht. Bitte, bitte, sagt diesen Satz nie, sondern ihr betet zusammen. Damit ihr wieder diesen Blick habt zu Gott hin, der euch die Ehe gestiftet hat, der euch zusammengeführt hat, Das ist ganz entscheidend wichtig. Und jetzt, wenn ihr in der Weise eure Ehe gestaltet, entsteht eigentlich eine schöne Atmosphäre. Wenn ich Besuche mache und durch die Tür hineingehe, kann ich genau sagen, was für eine Atmosphäre in dieser Wohnung ist. Also nicht, ob gelüftet oder nicht gelüftet, ich meine nicht das, sondern was für eine Atmosphäre. Und diese Atmosphäre der Liebe, der Harmonie, die entsteht, ist für heranwachsende Kinder die wichtigste Grundlage. Man sagt, wenn ein Kind in einer harmonischen Atmosphäre aufwächst, kann man in der Erziehung fast nichts falsch machen. Wenn ein Kind in einer spannungsgeladenen Atmosphäre aufwächst, kann man in der Erziehung fast nichts richtig machen. Habt ihr es gehört? Wenn wir in einer harmonischen Atmosphäre Kinder aufwachsen, dann sind sie auf die Kinder positiv eingestellt. Sie werden positiv auf die Eltern reagieren. Wenn aber ständig Spannungen sind, sind die Kinder froh, wenn sie draußen sind. Mit den Nachbarskindern spielen können und dummerweise muss man am Abend doch heim und so. Das sind immer Spannungen da. Und das Kind fühlt sich nicht wohl. Und wir wollen doch die Kinder letztlich zu Jesus führen. Das ist doch unser Ziel. Und deshalb braucht es diese harmonische Atmosphäre. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende meines Vortrags. Morgen Nachmittag möchte ich zunächst über Kindererziehung sprechen. Und dann in einem zweiten Vortrag über, wie gestaltet man das Familienleben. Das sind zwei ganz entscheidend wichtige Vorträge. Aber heute Abend wollte ich mal die Grundlage legen. Grundlage ist eine harmonische Ehe. Damit Kindererziehung gelingen kann, damit das Familienleben in rechter Weise gestaltet werden kann. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir vor deinem Angesicht stehen dürfen. Und du siehst, ich sehe hier viele Ehepaare, die du zusammengeführt hast. Und ich bitte dich, hilf ihnen, dass sie sich in Liebe begegnen können. Dass sie sich immer wieder neu mit Wertschätzung begegnen. Und dass sie auch Zeit finden zum gemeinsamen Gebet. Du weißt, es braucht Kraft, jeden Tag immer wieder sich Zeit zu nehmen zum Gebet. Und doch ist das unerlässlich. Bitte, Herr Jesus, und schenk, wenn Mauern entstanden sind in der Ehe, dass sie heute Abend niedergerissen werden. Dass zwischen uns nichts mehr da ist, das bereinigt werden müsste. Ich bitte dich, Herr Jesus, und schenk, dass wir eine Atmosphäre ausstrahlen, die für die Kinder positiv ist, wo sich die Kinder wohlfühlen können. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns ja befähigst, eine vor dir wohlgefällige Ehe zu gestalten. Ich danke dir dafür. Amen.